Hey, herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Ganz ehrlich, was früher Peitschen waren, sind heute Terminkalender. Wie wir uns und unsere Mitmenschen mit unserem Termindruck, mit den vielen Terminen an sich, mit der Terminmenge, mit der Terminenge missbrauchen und beschädigen und versklaven und teilweise auch fesseln, das ist unbeschreiblich. Es gibt wirklich eine Volkskrankheit, eine ganze Pandemie von Stress. Die meisten Krankheiten in der Welt, und zwar auch die schweren Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte und so weiter, gehen auf Stress zurück in einem hohen Maße. Die Wartezimmer in den Arztpraxen wären halb leer, wenn wir den Stress im Leben in den Griff kriegen würden. Und genau darüber habe ich mit meinem lieben Freund Adrian Winkler in der heutigen Soul Talk-Folge gesprochen. Was gibt es für Auswege aus dieser Volkskrankheit Stress? Was kannst du tun, wenn du gestresst bist, dass du dem Stress entkommst? Was sind Strategien, die Adrian und ich für uns anwenden? Wie sind wir auch selbst von Stress betroffen? Und wie ist es eigentlich überhaupt dazu gekommen? Wie konnte es so weit kommen, dass wir uns in unserem Leben so haben stressen lassen? Denn das war ja nicht unsere Natur. Und wenn du das Gefühl hast, nicht so sehr gestresst zu sein, dann ist diese Folge mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Prophylaxe dafür, dass es auch nicht entsteht. Denn kein Mensch ist immun gegen Stress. Jeden Menschen kann es immer wieder mal passieren, weil ja, das Leben ist manchmal stressig, bringt manchmal stressige Phasen mit sich. Aber wie viel Stress du hast und ob du an diesem Stress leidest, hängt von deiner Fähigkeit ab, Stress zu verarbeiten. Und darüber haben wir intensiv gesprochen. Dafür gibt es Möglichkeiten, die werden uns in der Schule nicht beigebracht. Deswegen wird es höchste Zeit, dass wir uns intensiv damit beschäftigen. Das haben wir gemacht, knapp eine Stunde lang. Und ich freue mich, wenn du in diesen ersten Teil dieses Gesprächs jetzt reinhören willst. Wenn dich das ganze Gespräch interessiert, schau danach in Adrians Oldest Soul Podcast drüber. Da ist das Gespräch in der vollen Länge diesmal veröffentlicht. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude dabei. Hör es dir an, aber bitte entspannt. Okay, los geht's.
Ja, dann erzähl doch mal, wie du auf das heutige Thema gekommen bist. Du hast mir ganz, ganz wild hast du mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. So, ich habe ein Thema, ich habe ein Thema.
Ja, tatsächlich kommt es daher, weil ich über ein paar Zahlen gestolpert bin, die sozusagen eigentlich so diese Volkskrankheit Stress so auf den Punkt gebracht haben. Und da, obwohl mir das natürlich bewusst ist, dass viele Menschen an Stress leiden, haben mich die Zahlen schon echt weggebeamt sozusagen oder umgehauen sozusagen. Ich habe die auch dann tatsächlich gespeichert, habe nochmal zwei, drei dazu genommen und wenn du magst, erzähle ich dir die mal und da bin ich jetzt gespannt, was du dazu denkst, ob dich die auch ja irgendwie überraschen nochmal, weil uns ist glaube ich schon allen bewusst, ne, Stress ist schon so irgendwie ein Thema auch, ne, es sind schon einige gestresst so ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen mehr als früher. Aber wenn man sich die Zahlen mal anschaut, das ist echt Wahnsinn. Also pass auf, ich hab mal so eine kleine Auflistung hier jetzt. Also zuerst mal gibt es laut dem berühmten Robert-Koch-Institut gibt es eine relativ aktuelle Studie und die sagen, dass mittlerweile, das ist eine Studie aus Deutschland jetzt, das sind deutsche Zahlen, rund 40% aller Erwachsenen, also nicht nur Arbeitnehmer, also nicht nur Berufstätige, sondern 40% aller erwachsenen Menschen, also ab 18 Jahre, leiden unter stark spürbaren Stresssymptomen. Also die geben nicht nur an, ich bin gestresst, sondern die haben praktisch eigentlich Krankheitssymptome. 40%. Jeder zweite Arbeitnehmer gibt an, im Job unter hohem Stress zu stehen. Also jeder Zweite, das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich auch überlegt, was der Stress im Gehirn eigentlich ist, ne? Und wie unglaublich weniger leistungsfähig man ist, wenn man unter hohem Stress steht, ne? Was da für Fehlentscheidungen getroffen werden und so weiter und so fort. So. Ja. Jetzt kommt eine Zahl, deswegen habe ich dich da informiert, dass ich da mal gerne eine Folge machen würde. Die Kosten von Stress in Deutschland durch Arbeitsausfälle, Arztbesuche und so weiter. Und da ist noch nicht mangelhafte Produktivität mit einberechnet, weil man die nicht richtig berechnen kann natürlich. Ne? Ja. Aber die effektiven Kosten von Stress in Deutschland liegen pro Jahr bei über 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden, also nur durch Stress. Krankheiten, die Stress als Ursache haben, mittlerweile offiziell anerkannt, logischerweise Depression. aber eben auch kardiovaskuläre Erkrankungen, also was zählt darunter, Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter und so fort, Herzrhythmusstörungen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Magen-Darm-Beschwerden, was so viele haben, ne? Magengeschwüre, Reizdarm, Schlafstörungen, Migräne, zum Beispiel durch Muskelverspannung, ne? Migräne hat ja viele Ursachen, Rückenschmerzen und so weiter und so fort, alles stressbedingt primär. Mhm. Rund 80%, das ist so eine zweite krasse Zahl, rund 80% aller Arztbesuche gehen auf stressbedingte Beschwerden zurück. 80%. Also das heißt ja im Umkehrschluss, wenn wir es schaffen könnten, Stress massiv zu reduzieren, würden wir die Arztpraxen um die Hälfte wahrscheinlich halbieren. Also die Frequenz sozusagen. Mhm. Ne? Weiß nicht, was das für Ärzte bedeuten würde und für die ganze Industrie, aber das ist ein anderes Thema. So, und Familien mit Kindern im Haushalt, ist auch interessant, ja, fühlen sich mit 60% stärker gestresst als Haushalte ohne Kinder.
Okay.
Mhm. Und, ja, also Kinder,
kann ich verstehen.
Kinder, massiver Stressfaktor. Und es gibt eine aktuelle, ziemlich aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag von der Techniker Krankenkasse. Und die haben gesagt, Stressfaktor Nummer 1, also wo entsteht Stress, war praktisch die Frage, oder wodurch entsteht Stress? Und das finde ich eigentlich interessant, da können wir vielleicht auch heute ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Der erste Stressfaktor, der höchste Stressfaktor, 47% aller Befragten haben das angegeben, sind die Arbeit bzw. Schule und Studium. Also das ist sozusagen Schuld. Ja. So, gefolgt von Position 2 mit 46%, also fast auf dem gleichen Level, hohe Ansprüche an sich selbst. Mit 31%, also Nummer 3, schwere Krankheit eines nahestehenden Menschen. Mit 26% auf Platz 4, Konflikte mit nahestehenden Menschen. Mit 25% auf Platz 5, ständige Erreichbarkeit durch Handy und soziale Medien. Und mit 24% zu viel Freizeitstress. So. Und genau, laut der Studie leidet von den häufig gestressten Menschen mit 80% ein Großteil unter Erschöpfung, 52% unter Schlafstörung, 40% Kopfschmerzen und Migräne, 34% unter Niedergeschlagenheit und Depression. Also, um es auf den Punkt zu bringen, wir haben eine neue Pandemie, schon seit langer Zeit, die Pandemie von Stress und Angst. Und ich glaube, die Leute sind so gewöhnt an dieses Gefühl, gestresst zu sein oder auch Angst zu haben, dass es uns nicht mehr auffällt, dass wir es sind. Es ist normal. Es ist uns
chronisch.
Genau, es ist uns vertraut. Genau.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja.
Krass. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, das ist richtig krass. Finde ich aber auch gut, dass es dazu einfach mal Zahlen gibt und dass du die jetzt auch mal teilst, weil das ist ja auch, mein Gott, wie oft haben wir es hier schon erwähnt, ne, das Ganze ins bewusste Feld zu holen und dann auch mal zu überprüfen, wie ist es denn eigentlich, ist ja mal der erste wichtigste Schritt. Und vor allem finde ich persönlich auch einen wichtigen Schritt, wie erkenne ich denn eigentlich, dass ich gestresst bin? Mhm. Weil, wie du sagst, ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der gewöhnt sich an alles, der gewöhnt sich eben an diese, und vor allem, es sind ja nicht diese Peaks, wo man mal ein Projekt kurz abgeben muss in 3 Wochen und so und dann mal richtig reinhaut und so, ne? Mhm. Sondern es ist ja dieser Schwelbrand, der so gefährlich ist, ne? Mhm. Der quasi ständig einen so ein unruhiges Zittergefühl macht, das man aber jetzt nicht wahrnimmt in Form von, dass man jetzt quasi schlotternd irgendwo sitzt, sondern dass man einfach irgendwie nie so richtig zur Ruhe kommt. Bedeutet, Schlaf ist schlecht. Wenn der Schlaf schlecht ist, ist meist auch die Ernährung dann schlecht, weil man keine Zeit hat, weil das Zeitmanagement dann auch gleich schlecht ist und so weiter. Das sind, glaube ich, so Verkettungen, die am Ende zu Stress führen. Und ich glaube, es gibt ja in der Psychologie dieses Reizreaktionsprinzip, ne? Mhm. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Stellschraube ist.
Mhm.
Also ich glaube, es ist nicht möglich, Stress zu eliminieren, glaube ich.
Mhm.
Weil das wäre, glaube ich, auch gar nicht hilfreich. Ich glaube, das ist auch nicht so angelegt, dass wir keinen Stress haben. Weil Stress ist ja erstmal was total Eingefärbtes. Ne? Das ist wie Angst ist schlecht und Liebe ist gut. Ne?
Mhm.
Aber es ist ja auch ein Hilfsmittel. Mhm. Es ist ja auch irgendeine Botschaft, Stress. Ne? Und dementsprechend ist es, glaube ich, nicht die Frage, viel weniger Stress zu haben.
Mhm. Teilweise manchmal auch gar nicht möglich.
Genau, es ist teilweise überhaupt nicht möglich, in unserer Welt keinen Stress zu haben. Und vielleicht wäre das eben auch gar nicht hilfreich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einen gesunden Umgang mit diesen äußeren Stressoren, nenne ich es mal, finden. Weil dass die kommen, ist klar. Und wie schafft man das, ist, glaube ich, die Frage, oder? Wie schafft man das, mit Stress so umzugehen? Weil da muss man einfach mal sich ein paar Menschen rausnehmen. Nimm mal, keine Ahnung, nimm mal 20 Menschen und setz die unter den gleichen Stressfaktor. Keine Ahnung, in eine Prüfung oder wie auch immer. Der eine Person macht das überhaupt nichts aus. Die sitzt da und pfeift ein Liedchen. Und die andere hat innerhalb von 2 Sekunden schon schweißnasse Hände und bringt kein Wort mehr raus. Ne? Genau. Also das
von klein ist auf ja schon so, ne? In der Schule schon so
genau.
gewesen. Ne?
Genau.
Hat ja auch nichts damit zu tun, ob man in einem Fach gut war oder nicht. Auch wenn man was gut war und eigentlich ging es bloß darum, mache ich einen 1er oder einen 2er. Trotzdem waren die Leute teilweise extrem gestresst. Manche aber auch nicht. Es ist unabhängig vom Kompetenzgrad. Dass ich also jetzt davon ausgehen kann, dass ich das eigentlich schon hinkriege.
Ja.
Also genau, weil du es gerade auch gesagt hast, ne, mit diesem Reizreaktionsprinzip, ne, das wir ja eigentlich auch so in uns haben. Und ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt, weil dieses Reizreaktionsprinzip ist ja ein grundsätzliches Prinzip von allen Lebewesen. Ne? Und wir Menschen nehmen da, deswegen nennt man sich ja auch Krone der Schöpfung, wir nehmen da eine bewusste, oder nee, nicht eine bewusste, sondern eine spezielle Rolle eigentlich ein, weil dieses Reizreaktionsprinzip funktioniert für alle Lebewesen, die sozusagen kein höheres Bewusstsein in dem Sinn haben. Also das heißt, das berühmte Beispiel vom pavloschen Hund, ne? Also das heißt, wenn du den Hund lange genug konditionierst, dass wenn eine Glocke klingelt, dann gibt's was zu futtern, dann passiert es, dass der Speichelfluss kommt beim Hund auch ohne Futter, sondern nur mit der Glocke. Das ist Reizreaktionsmodell. Und Viktor Frankl hat das mal so schön auf den Punkt gebracht mit diesem berühmten Satz, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und den gibt es aber nur für Menschen. Nur wir haben. Und das ist der Unterschied zwischen einer
Kreatur. Das ist interessant.
Und genau, und das ist der Unterschied zwischen einer Kreatur und einem Menschen sozusagen. Also eine Kreatur ist sozusagen ein Reizreaktionswesen.
So impulsgesteuert einfach.
Genau.
Oder instinktgesteuert.
Exakt, exakt. Und Tiere reagieren eben aus dem Instinkt heraus. Das ist auch einfach ein gehirntechnisches Thema. Wenn man sich das Gehirn von Tieren anschaut, dann haben die eben diesen großen Frontalkortex, den wir haben im Gehirn eben nicht. Also dieses Großhirn, das bei uns ja so da ist, das gibt es so in der Form ja bei anderen Lebewesen nicht. Es gibt zwar Tiere mit größerem Gehirn als die Menschen, aber nicht mit den Funktionalitäten und der Komplexität. So, und dementsprechend haben wir die Fähigkeit, eben diesen Raum zu nutzen und eben nicht wie eine Kreatur nur zu reagieren im Leben, sondern zu kreieren. Das heißt, sein Leben kreieren kann nur ein Mensch. Jede Art von Tier wird nur immer reagieren und somit praktisch ist es eine Anpassung. Also eine Kreatur ist ein Anpassungsmechanismus. Wenn es kalt wird, reagieren die auf die eintretende Kälte und verkriechen sich oder machen halt was auch immer, verlieren ihr Fell oder machen mehr Fell. Also die ganze Biologie und auch das Verhalten ist praktisch auf Reaktion ausgelegt. So, und wir Menschen haben aber die Fähigkeit, praktisch unsere Lebensumstände auch zu kreieren. Und das, glaube ich, ist uns sukzessive abhanden gekommen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir haben das irgendwie verloren und vielleicht eben auch nicht gelernt. Und das hat viel mit dem Faktor Stress, glaube ich, zu tun, weil der Stress ja primär durch einen Punkt kommt, und zwar Fremdbestimmtheit. Also Stress hast du ja nicht, wenn du viel zu tun hast, automatisch. Stress hast du ja nicht, wenn das Leben mal automatisch härter wird, sondern Stress hast du in dem Moment, wo sozusagen jemand anders dir deinen Terminkalender voll macht. Ja, wenn du die ganze Zeit sozusagen irgendwie extrem beschäftigt bist, wo aber dich nicht selber beschäftigt kriegst sozusagen. Und da geht es ja im Kindheitsalter schon los, dass man die Kinder von morgens bis abends durchbeschäftigt. Und da entsteht viel Stress bei denen, die beschäftigt werden und bei denen auch die beschäftigen. Ne? Also das heißt, den Burnout kriegt oftmals erstmal der Dompteur und nicht das Tier, das dressiert wird die ganze Zeit. Ne? So, und das, glaube ich, ist so ein Punkt. Mit diesem zwischen Reiz und Reaktion gibt es eigentlich einen Raum. Wir müssen uns den Raum zurückholen. Wir haben zu wenig Raum. Und deswegen fand ich das zum Schluss auch so interessant, da diese in der Forsa-Umfrage, diese Stressfaktoren, ne? An Nummer eins, die Arbeit und Schule, Studium. Ich glaube, es geht damit los, Stichwort Pandemiebekämpfung des Stresses. Ey, wir müssen uns mal ehrlich machen. Wir müssen uns mal ehrlich machen, was eigentlich der Grund ist für unseren Stress. Und es ist nicht die Menge an Stress, und es ist nicht das Handy, und es ist nicht Social Media, sondern es ist unsere eigene Inkompetenz, weil wir es nicht gelernt haben, und Unfähigkeit und Unbewusstheit, die eigentlichen Stressursachen zu erkennen und dementsprechend dann auch zu verändern und unseren Raum zurückzuholen. Das wäre meine schnelle Analyse. Was meinst du?
Ja, absolut. Ich glaube, dass wir uns ganz oft dessen gar nicht bewusst sind, was uns eigentlich wirklich stresst. Ne? Also wenn wir das Handy nehmen, glauben wir ja eigentlich im Prinzip, dass wir uns dadurch mal ein bisschen entspannen, ne? Wenn wir da auf Social Media sind und so weiter.
Ja, genau.
Und ich glaube, wir sind uns da ganz oft gar nicht bewusst, dass das ein ganz großer Stressfaktor ist, weil dann natürlich Dinge kommen wie Vergleich, wie vielleicht Zweifel und so weiter. Guck mal den an und guck mal die an. Und das stresst uns ja im Prinzip. Und auch vor allem diese Flut an Informationen, diese Reize in so kurzer Zeit, ne, das kann ja nicht stressen.
Ja, dafür ist das Gehirn ja auch nicht gemacht. Das gab es ja auch noch nie. Ne?
Ganz genau. Also diese Fülle in so kurzer Zeit gab es noch nie. Also das haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal zitiert. Ein Mensch vor 1000 Jahren oder so, na, hat, glaube ich, irgendwie, weiß jetzt nicht, ob es 1000 Jahre waren, aber der hat, glaube ich, in einem Jahr so viele Reize bekommen, wie wir an dem Tag, ja,
genau,
sozusagen.
Genau. Ja, aber das ist interessant, weil das geht eigentlich jetzt auf die Frage zurück, die du eigentlich ja vorhin eigentlich schon gestellt hast. Woran merke ich denn oder woran erkenne ich denn eigentlich, ob ich tatsächlich gestresst bin? Und zwar in einem Maße, dass es sozusagen mein System eigentlich überfordert. Auch überfordert, wenn ich auf der anderen Seite so viel Dopamin bei dem habe, was ich so bekomme. Also das heißt auf gut Deutsch gesagt, ein Doping in meinem Körper ausschütte, dass ich sozusagen, also eigentlich ein Schmerzmittel, wenn du so willst, dass ich den Stress, also den Schmerz, der eigentlich ja da wäre, einfach nicht spüre. Ne? Also wo die Leute sagen, ja, für mich fühlt es sich aber nicht wie Arbeit an. Ja? Ja, für mich ist es ja kein Stress oder Problem. Für mich ist es eine positive Herausforderung. Ne? Also diesen Mist, den wir uns teilweise auch einreden, nur um ja nicht anzuhalten und in unserem Leben was verändern zu müssen teilweise. Ne? Ich nehme dich jetzt zum Beispiel als einen sehr entspannten Menschen wahr, der aber trotzdem mit Sicherheit an vielen Stellen immer wieder mal auch Stress hat. Woran erkennst du denn eigentlich, wenn du gestresst bist? Weil du bist jetzt, sage ich mal, eigentlich von außen, zumindest jetzt mal, wenn man dich so sieht und kennt, nicht wahnsinnig stresstalentiert. Ne? Also du gerätst nicht schnell in Hektik oder in Stress von außen, jetzt zumindest mal, was man sieht. Und trotzdem hast du ja vielleicht eine eigene Wahrnehmung. Aber wie erkennst du das denn eigentlich schon? Oder spürst du das gar nicht so sehr?
Doch, das spüre ich sehr. Das spüre ich auch, ehrlich gesagt, regelmäßig spüre ich das. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da meine Wahrnehmung geschärft habe und merke, dass was zu tun ist. Ne? Also in Form von, es ist, kurioserweise merke ich es an meinen Augen.
Ah.
Die kriegen dann immer so ein leichtes Flirren. Also wirklich so wie, also nicht so ein Augenlidzucken, wie so eine Mangelerscheinung, das kennst du vielleicht auch, oder so irgendwie Magnesiummangel oder wie auch immer, ne, dass die Augenlider dann irgendwie so zucken, sondern das ist so ein, teilweise auch am Morgen, wenn ich aufwache, ist es wie, ob ich irgendwie unter Strom stehen würde, also im wirklich buchstäblichen Sinne sozusagen, ist es so ein Rapid Eye Movement gefühlt, so ein ganz schnelles Bewegen meiner Augen. Das merke ich dann einfach so, okay, wow, da irgendwie ist gerade ganz schön viel Energie in meinem Körper. Ja, das ist wirklich, das merke ich ganz krass. Wenn ich merke, ich habe mir nicht den Raum genommen. Zum Beispiel, ja, gestern zum Beispiel merke ich das so sehr, wenn das dann so, wenn keine Pausen waren, wenn ich wirklich keine bewussten Momente hatte, wo ich mal angehalten habe. Und das können 5 Minuten sein. Das löst so viel. Mal kurz die Augen zuzumachen, mal ganz kurz sich zu bewegen. Das ist ganz, ganz krass, was das mit meinem Gesamtsystem macht. Und wenn ich gestresst bin, das habe ich vorher auch schon mal erwähnt, dann merke ich auch, dass ich mir zum Beispiel keine Zeit nehme für gutes Essen. Dann esse ich dann auch Shit, so, wenn es irgendwie schnell gehen muss, ne, wenn ich keine Zeit habe, was ein totaler Trugschluss ist, keine Zeit zu haben für irgendwie ein gutes Essen, weil das ist ja auch wieder nur eine Sache von Zeitmanagement am Ende. Ne? Man ballert sich ja selbst dann auch so zu, dass man dann am Ende keine Zeit hat für mal kurz irgendwie zur Ruhe kommen, mal kurz was essen, mal kurz durchatmen. Mhm. Also an meine Augen merke ich das total krass. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch wichtig ist, dass wir heute mal ansprechen, was sind so Regulatoren und was ist wirklicher Stressabbau? Also ich meine zum Beispiel, wenn ich merke, ich hatte jetzt sehr viel zu tun, dann gehe ich wirklich 1,5 Stunden ins Gym und hebe da wirklich richtig schwer und merke hinterher, okay, ich fühle mich jetzt wie neu geboren. Aber oftmals stelle ich mir die Frage, ist das jetzt wirklicher Stressabbau gewesen oder ist das Kompensation gewesen? Mhm. Da bin ich mir oft nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Weil wahrer Stressabbau, sodass es aus meinem System wirklich raus ist, habe ich wirklich nur ganz intrinsisch tief das Gefühl, jetzt zum Beispiel in unserem Fall bei TM, bei der Transzendentalen Meditation, da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass hinterher, also da kann dieses Augenflirren bei mir sein, nach TM ist es zu 110% weg. Mhm. 110%. Mhm. Das ist nicht mehr da. Weil wir kennen auch die Theorie dahinter, dass eben Stress aus unserem System gelöst wird.
Ja.
Wenn wir immer wieder auf so tiefe Ebenen kommen und wenn wir uns den Raum nehmen. Und ich merke auch, ja, manchmal fällt es dann abends auch weg, TM zu machen. Mhm. Und das merke ich dann tatsächlich auch, lustigerweise.
Mhm. Ja, ist eine interessante Frage auch so mit dem, ne? Also das ist immer so die erste Reaktion von vielen Menschen. Also wenn sie, sag ich mal, sich nicht das Feierabendbier gönnen, um dort die Belastung sozusagen wegzuspülen und sich so zu beruhigen, ne? Dann ist es oft der Sport, ne? Und genau, ich glaube auch, dass das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass man sozusagen Sport und Co. nicht als Stressabbau missbraucht, sozusagen, oder sich einredet, dass es Stressabbau wäre. Es ist kein Stressabbau. Es ist eine Energieregulation. Und es kann trotzdem, ist eine gute Sache grundsätzlich mal.
Wollte ich gerade sagen, das ist überhaupt nichts, wo man jetzt sagt, ne, das solltest du nicht machen.
Absolut.
Im Gegenteil.
Absolut. Nur wir müssen wissen, was wir tun. Das ist immer wichtig.
Genau.
Weil, also genau. Woran erkenne ich, dass es eben kein wirklicher Stressabbau ist? Ich erkenne es daran, dass das Problem nicht gelöst ist.
Genau.
Weil Stress ist ein systemisches Problem und kein situativer Zustand in dem Sinn. Das heißt, Stress ist, ich gebe vielleicht mal eine Metapher, vielleicht ist die sinnvoll. Wenn ich jetzt mir einen großen Fluss vorstelle und da kommt einfach, da ist ein Staudamm zum Beispiel, ne? Wenn da einfach zu viel Wasser ist, ganz grundsätzlich, ne, weil es einfach zu viel regnet oder weiß der Kuckuck was, ne, also da ist einfach viel zu viel Wasser drin, und dann wird dieser Druck einfach extrem groß auf diesen Staudamm sozusagen, der droht zu brechen, mehr oder weniger. Das ist ein Stressproblem, weil sozusagen die Grundproblematik ist nicht, dass der Druck am Staudamm groß ist, sondern die Grundproblematik ist, dass einfach ursächlich irgendwoher zu viel Wasser kommt. Also Stichwort Klimawandel, wenn es einfach zu viel regnet und an manchen Stellen, ne, in kurzer Zeit dann einfach, so, das ist ein grundsätzliches Stressproblem in der Atmosphäre. Das heißt, da sind Disbalancen entstanden. Und jetzt nehme ich das zum Schluss eigentlich erst wahr, durch das, dass der Druck beim Staudamm sehr groß ist und der droht vielleicht zu brechen oder etwas Wasser steigt und steigt. So. Jetzt kann man sagen, okay, ich mache Sport. Das wäre metaphorisch praktisch, dass ich unten eine Luke aufmache und das Wasser dosiert sozusagen dann ablasse, um eben diesen Druckausgleich zu erzeugen. Das ist Sport. Sport ist ein Druckausgleich im Sinne von, ich kann eine angestaute Energie durch Stress, meistens Aggression erstmal, einfach regulieren. Dann gehe ich zum Boxen, zum Laufen, zum Tennisspielen, zum Fußballspielen, ins Fitnessstudio, was auch immer. Und das, damit lasse ich Energie raus, sozusagen. Ne? Mhm. Und das ist eine gute situative Möglichkeit, weil wenn ich das nicht mache, kann es tatsächlich Probleme geben. Mhm. Das Stress, die Disbalance, das systemische Problem in der Atmosphäre habe ich aber immer noch. Das heißt, die Atmosphäre in meinem Job, die Atmosphäre in meiner Beziehung, die Atmosphäre in meinem Inneren ist immer noch genauso, wie sie davor war. Das heißt, ich muss morgen oder übermorgen wieder zum Sport. Jetzt kann ich natürlich mein ganzes Leben lang versuchen, Sport zu machen, um immer wieder einen Ausgleich zu finden. Ich glaube, das ist ein Überlebenskonzept, aber kein Lebenskonzept. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema Kreatur. Eine Kreatur versucht, sich anzupassen. Das heißt, ist der Stress, der Druck hoch, dann mache ich irgendwas, das diesen Stress abbaut. Und ich glaube, wir brauchen oder wir sollten mal irgendwo auch eine Diskussion auch gesellschaftlich darüber führen, nicht über Stressabbau, sondern über Stressaufbau. Weil ich brauche gar nicht so viele Methoden zum Stressabbau, wenn ich gar keinen aufbaue. Mhm. Und das wirkliche Glück im Leben entsteht ja nicht, indem ich die ganze Zeit sozusagen Stress aufbaue, weil ich eigentlich gar nicht so lebe, wie ich will, um dann irgendwie eine Kompensationsstrategie zu finden, dass ich den wieder abbaue, damit es nicht irgendwo völlig in die Binsen geht. Also die Kunst des Lebens besteht ja eigentlich darin, dass sich gar nicht so viel Stress ansammelt, ne? Also Stressvermeidungskompetenz bzw. Stressregulationskompetenz ist ja eine Sache, aber ich sage jetzt mal, eine Glückskompetenz ist ja sozusagen dem vorgeschaltet an der Stelle, ne? Und da haben wir überhaupt gar keine Informationen und Bildung und Strategien irgendwie teilweise in der breiten Bevölkerung dazu. Ne?
Voll. Wie ist es bei dir? Hast du auch so Indikatoren, wo du merkst, ups, jetzt ist quasi ganz schön viel Wasser wieder am Staudamm sozusagen angelaufen? Mhm. Und gibt es bei dir auch so entweder so Quick Wins, wo du mal ganz kurz eben dann das Wasser ablässt? Und hast du für dich Strategien, wo du sagst, zum Beispiel Nein sagen? Das ist bei mir auch ein ganz krasser Game Changer gewesen, zu vielen Dingen einfach auch zu sagen, nee, das mache ich nicht. Um da eben nicht so viel Wasser nachlaufen zu lassen, wenn ich jetzt schon merke, ich weiß, wo das endet.
Ja.
Hast du da bei dir was?
Also